Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Und der Journalist Matthias Drobinski hat die Amtsführung von Heinrich Bedford Strom lange beobachtet. Zunächst als Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, jetzt beim Publikforum. Guten Morgen, Herr Drobinski.
Ja, hallo, guten Morgen.
Herr Drobinski, wir haben es gehört, Bedford Strom glaubt nicht an den Niedergang der Kirche. Woher nimmt er denn diese Überzeugung?
Ja, ich glaube, er hat tatsächlich diesen Grundoptimismus, den der Kollege Tilman Scheinlung ja ganz gut beschrieben hat. Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass seine Kinder mal gesagt haben müssen, Papa musste immer alles positiv sehen, kannst nicht mal was negativ sehen. Also wenn sie nicht stimmt, ist sie gut erfunden und erzählt. Also er hat diesen Grundoptimismus, dass es ein religiöses Interesse in der Gesellschaft gibt und dass es durchaus auch die evangelische Kirche gelingt, dieses Interesse immer wieder aufzunehmen. Man kann natürlich sagen, es gibt noch genug Untersuchungen, dass die evangelische Kirche in den nächsten Jahren halt auch einfach zusammen mit der katholischen auch eine Kirche der Minderheit werden wird. Das wird dann vielleicht manchmal ein bisschen ausgeblendet.
Am hervorstechendsten ist in seiner Amtszeit sicherlich das Engagement für Flüchtlinge. Wie stark ist er damit bei Politikern gehört worden?
Ich glaube schon, dass es ein starkes Zeichen war, dass er auch durchaus auf Kritik stieß. Also haben es ja gehört, auch viele CDU-Politiker haben gesagt, hier positioniert die evangelische Kirche sich zu eindeutig, indem sie ein Schiff mitfinanziert. Also dieses Zeichen ist natürlich schon in diesem Sinne wahrgenommen worden. Ob es die Politik verändert hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, da hat sich die Rolle der evangelischen Kirche doch auch verändert. Also Heinrich Bedford Strom steht für eine öffentliche Theologie, also eine Theologie, die sich auch einmischt in die Politik, die aber auch letztlich oft davon ausgeht, dass man eben doch noch die alte Institution ist, die letztlich der Politik auch sagen kann, wo es lang geht. Diese Rolle ist natürlich vorbei. Man sieht ja, die Große Koalition hat eine Flüchtlingspolitik gemacht, die durchaus jetzt nicht die ist, die Bedford Strom gemacht hätte. Also diesen Unterschied kann er natürlich nicht aufheben. Man kann ja auch sagen, Gott sei Dank ist es jetzt nicht mehr so, dass die evangelische und die katholische Kirche entscheiden können, welche Politik die Bundesrepublik macht.
Herr Drobinski, Heinrich Bedford Strom hat sein Selbstverständnis selber mal so beschrieben.
Wir müssen etwas anderes ausstrahlen als die historisch gewachsenen Strukturen einer preußischen Behörde. Wir müssen eine agile Kirche sein, eine Kirche, die auch mal was riskiert, die vielleicht auch mal provoziert, die jedenfalls nicht belanglos für Menschen ist. Und wir müssen vor allem eine Kirche sein, die berührt. Diese wunderbare Botschaft des Evangeliums, dass du nicht allein durchs Leben gehst, dass du in den schweren Zeiten jemand hast, der an deiner Seite steht. Diese Botschaft muss die Herzen erreichen. Darum geht es und das ist letztlich das Zentrum unserer geistlichen Quellen neu entdecken und dann selbst ausstrahlen.
Heinrich Bedford Strom, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Kirche müsse etwas anderes ausstrahlen als die Strukturen einer preußischen Behörde. Hat er denn an diesen behördlichen Strukturen so schrecklich viel geändert, Herr Drobinski?
Also man kann ja erstmal von vollem Herzen sagen, da hat er recht. Man hört so ein bisschen auch so seine Art, wie er auch diese Amtsführung auch begriffen hat. Also ich muss Begeisterung ausstrahlen, ich muss da was machen. Manchen Leuten ist das ein bisschen auf den Senkel gegangen, weil sie den Eindruck hatten, da muss einer tatsächlich auch da, wo es vielleicht wenig Positives gibt, auch immer das Positive sehen. Ich denke mir manchmal aber andersrum, besser als schlecht gelaunt und resigniert. Also das muss man jetzt auch mal positiv sagen. Davon gibt es genug in Deutschland und dann vielleicht lieber mal so einen Emotionsüberschuss. Die preußische Behörde natürlich hat er nicht ganz verändert. Natürlich ist diese evangelische Kirche wohl organisiert in Landeskirchen, hat verbeamtete Pfarrer, hat natürlich auch eine institutionelle Stärke dadurch. Die sind alle super ausgebildet, die haben alle studiert, aber dieses Feuer, das er sich wünscht, das ist natürlich auch oft schwer zu entfachen, wenn man eine Kirche ist, die doch auch auf Privilegien schaut, die doch auch guckt, dass sie vielleicht das bewahren muss, was sie bisher gesichert hat. Also da wird die evangelische Kirche, glaube ich, in der nächsten Zeit, wo sie Minderheit wird, auch noch einiges lernen müssen.
Also mit dieser Minderheitenrolle kommt er noch nicht so sehr gut zurecht.
Da habe ich viel jetzt auch die letzten Tage drüber nachgedacht. Ich muss mir auch eine Meinung ausdenken, sozusagen, wie war seine Amtszeit. Ich bin noch nicht so ganz fertig damit. Ich glaube, im Intellektuellen weiß er das. Ich glaube aber, dass vieles von dieser öffentlichen Theologie oder dem, was die evangelische Kirche so in die Gesellschaft hinein wirken will, doch immer noch davon ausgeht, wir sind jemand, der institutionell mächtig ist. Wir sind jemand, der da auch mitzubestimmen hat. Also mir ist das aufgefallen beim Reformationsjubiläum 2017, wo die evangelische Kirche sehr stolz drauf war. Jawohl, wir haben zur Geschichte dieses Landes Entscheidendes beigetragen. Wir werden noch gehört, die Kanzlerin, der Präsident, alle kommen sie, wenn wir rufen. Also ich glaube, aus diesem Selbstbewusstsein heraus geschieht immer noch sehr viel. Doch zu Recht, die evangelische Kirche ist eine der größten zivilgesellschaftlichen Organisationen der Bundesrepublik. Aber sie hat sich vielleicht noch zu wenig darauf eingestellt, dass diese Phase zu Ende geht und dass man vielleicht etwas Neues finden muss, was jenseits dieser institutionellen Stärke ist. Also die Stärke des Arguments, die Stärke des gelebten Beispiels, die Stärke dessen, was man einfach zu sagen hat und was man vorlebt. Also ich glaube, da merkt Bedford Strom, da muss es hingehen, aber natürlich der Weg ist sehr, sehr weit.
Ein sehr großes Thema war der sexuelle Missbrauch in seiner Amtszeit. Oft haben sich Opfer unzufrieden gezeigt, wie Bedford Strom mit dem Problem umgegangen ist. Und er selber hat auch eingestanden, er sei unzufrieden mit dem Stand der Aufarbeitung. Haben wir auch vorhin in den Nachrichten gehört. Ist das jetzt späte Reue oder wie muss ich das verstehen?
Ja, es ist, glaube ich, schon eine fortschreitende Erkenntnis, wenn man es positiv formulieren kann. Also ich glaube, ich habe ihn ja lange begleitet, wie einer, der gesagt hat, das ist kein Thema, das ist unwichtig. Seine Frau ist Psychotherapeutin und hat sehr viel auch mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt zu tun. Also von daher, glaube ich, kennt er das Thema. Aber aus meiner Sicht hat er doch sehr lange an dieser These auch vielleicht emotional festgehalten, naja, in der evangelischen Kirche sind das Einzelfälle. Die katholische Kirche hat dieses riesige strukturelle Problem, dass da ganz viele Priester sind. Die haben den Zölibat, die haben diese vielen Internate gehabt, wo Jungs sehr viel mit zölibatär lebenden Priestern in der Vergangenheit zusammenlebten. Das haben wir doch alles gar nicht. Von daher gibt es bei uns schlimme Einzelfälle, aber es gibt nichts Systemisches. Und das ist eine falsche Annahme, das ist ein Irrtum. Auch in der evangelischen Kirche gibt es systemische Ursachen sexualisierter Gewalt, die sind anders als in der katholischen Kirche. Die haben oft mit Enttabuisierung zu tun, damit, dass manchmal auch Leitung und Kontrolle nicht ausgeübt wird. Dass also Pfarrer sind es oft, die dann, sagen wir mal, Verhältnisse haben, die einfach asymmetrisch sind, keine Verhältnisse sind, sind Gewaltverhältnisse oder Machtverhältnisse, die asymmetrisch sind, dass die nicht kontrolliert werden, dass da keiner eingreift. Also an diese Dinge muss die evangelische Kirche sehr stark ran. Sie muss auch die Betroffenen, Sie haben es ja gerade in den Nachrichten gebracht, stärker beteiligen. Also auch da ist bisher, glaube ich, noch zu wenig passiert. Der Betroffenenbeirat hat sich ja oder die Arbeit ging nicht weiter. Der hat sich zerstritten. Ich glaube auch, weil die evangelische Kirche und auch Heinrich Bedford Strom so ein bisschen den Eindruck haben, das sind die, die uns helfen, aus der Krise rauszukommen. Aber viele Betroffene sagen, das ist nicht unsere Rolle, wir müssen nicht die Kirche retten, sondern wir sind diejenigen, die unsere Anliegen, die unseren Protest und das, was wir wollen, auch gegenüber dieser Kirche äußern. Und dafür brauchen wir einen Raum und dafür brauchen wir Unterstützung. Also ich glaube, da ist noch vieles nicht geklärt.
Letzte Frage, kurz zum Schluss. Wen sehen Sie als Nachfolgerin oder Nachfolger? Wer hat die besten Karten?
Ja, also das Schöne, sozusagen alle meine Vorhersagen bisher gingen immer schief. Also von daher Vorsicht mit solchen Sachen. Es gibt zwei Frauen, die, glaube ich, gute Chancen haben. Das ist die Kirsten Fers aus Hamburg und das ist die Annette Kurschus von der Westfälischen Landeskirche. Beide, glaube ich, werden den Kurs im Groben fortsetzen, sicher vielleicht mit einer anderen Emotionalität, die Heinrich Bedford Strom vorgegeben hat. Kirsten Fers ist diejenige, die Profil gewonnen hat als Missbrauchsbeauftragte, allerdings halt auch Kritik auf sich gezogen hat von Betroffenen, Sie haben es erwähnt. Annette Kurschus, hinter ihr steht eine große, mächtige Landeskirche. Also das Rennen ist, glaube ich, relativ offen. Es kann sogar sein, dass, wenn sich zwei blockieren, auch ein Dritter kommt. Auch das hat es bei Synoden durchaus schon gegeben.
Gemischte also man darf so die Bilanz Psychodynamik nach 7 Jahren Amtszeit. Ja. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strom, hört auf. Einschätzungen waren das von Matthias Drobinski, Redakteur bei der Zeitschrift Publikforum. Herr Drobinski, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.